Ja, morgen auch noch von meiner Seite. Es ist jetzt das dritte Mal, dass ich hier predigen darf. Und der ein oder andere denkt sich, jetzt redet er schon wieder über Jüngerschaft oder Nachfolge. Nur, dass er euch nicht wundert. Für mich sind das austauschbare Begriffe. Ich meine damit das Gleiche. Manchmal benutze ich das eine Wort und dann das andere. Wundert euch also nicht darüber. Ja, also zum dritten Mal das Thema Jüngerschaft, Nachfolge. Also ist nicht so, dass ich nicht auch andere Themen habe, die mich interessieren. Da gibt es eine ganze Reihe, aber ich stelle allerdings fest, dass es ein Thema ist, das Jesus sehr wichtig war. Und insofern habe ich mir vorgenommen, dass es auch für mich und ich denke auch für uns wichtig sein sollte. Aber heute geht es um einen anderen Schwerpunkt als beim letzten Mal. Vor knapp 6 Wochen, da habe ich in meiner letzten Predigt über den Ruf von Jesus gepredigt, wie er seine Jünger berufen hat, wie er auch heute noch Jünger beruft und in die Nachfolge einlädt, seine Jünger zu sein. Und ich habe die letzte Predigt damals mit dem Zitat beendet: Wer die Nachfolge von Jesus verweigert, der bringt sich um dauerhaften Frieden und ein Leben, das von Liebe durchsetzt ist. Er schlägt einen Glauben in den Wind, der alles im Licht von Gottes Herrschaft sieht, wo am Ende das Gute gewinnt. Ihm fehlt die Hoffnung, die durch schlimme Zeiten trägt, Kraft, sich für das Richtige zu entscheiden und Stärke, dem Bösen zu widerstehen. Kurz gesagt, Christsein ohne Nachfolge fehlt genau das Leben in Fülle, das uns Jesus versprochen hat. Christsein ohne Nachfolge fehlt genau das Leben in Fülle, das uns Jesus versprochen hat. Man kann sich natürlich über Begriffe streiten und sagen, ja, wir sind Christen, wir sind Jünger Jesu, ist das nicht auch ein Stück weit austauschbar? Naja, das Neue Testament zeigt uns schon einen gewissen Schwerpunkt. Das Wort Jünger kommt knapp 270 Mal vor, das Wort Christ ganze 3 Mal. Und zwar zu einem Zeitpunkt, wo es nicht mehr möglich war, diese Jünger von Jesus als eine jüdische Sekte zu beschimpfen. Man hat gemerkt, nein, das ist was anderes. Und da haben sie einen eigenen Namen bekommen. Man kann also wirklich schon sagen, das Neue Testament ist ein Buch über Jünger, von Jüngern und für Jünger. Und für uns im 21. Jahrhundert, da bedeutet das, dass auch wir heute als Christen, als Jünger Jesus eigentlich immer noch das Gleiche machen wie die ersten Jünger. Wir sind damit beschäftigt, Jesus hinterherzulaufen. Uns täglich an seinen Worten, an seinen Lehren, aber auch an seinen Taten und an seinem Charakter zu orientieren, sie nachzuahmen, sie uns zu eigen zu machen. Das ist der normale Lern- und Reifungsprozess von jedem Christen, von jedem Jünger. Da gibt es keine Ausnahme. Man kann das nicht irgendwie abkürzen durch gute Dinge wie in die Kirche gehen, beten, Bibel lesen, christliche T-Shirts tragen, Fischaufkleber auf dem Auto oder ich weiß nicht was, sucht euch was aus. Man kann das damit nicht irgendwie kompensieren oder und denken, das reicht jetzt. Das ist es eben nicht allein. Das ist zwar alles auch ein Teil von Nachfolge, zu beten, in der Bibel zu lesen, sich in der Gemeinde zu engagieren, aber es ist eben nicht der Kern von Nachfolge. Der Kern von Nachfolge ist tatsächlich, so wie Jesus zu werden und sein eigenes Leben, also mein Leben, sage ich jetzt mal, diesem Ziel systematisch anzupassen und Schritt für Schritt zu üben, dahin zu kommen. Dass ich mein ganzes Leben lang da nicht hinkommen werde, das steht auf einem anderen Blatt. Ich denke, das ist uns allen klar, es ist auch mir klar, aber deswegen muss ich das Ziel ja nicht aus den Augen verlieren. Ich habe in meiner letzten Predigt auch betont, dass Jünger Jesu zu werden eigentlich relativ einfach ist, weil es gibt keine großen Voraussetzungen. Du kannst nicht zu blöd, zu schlau, zu hässlich, zu schön, zu dick, zu arm, zu reich, zu gut oder zu schlecht sein. Wenn der Ruf von Jesus an dich ergeht, dann geht es eigentlich nur darum, ob du ihn hörst und ob du antwortest. Aber nicht, was du mitbringst. Das interessiert Jesus nicht an dem Punkt. Ich habe aber in der letzten Predigt auch schon angedeutet, und darum geht es heute dann etwas mehr in meiner Predigt, dass Nachfolge auch nicht ohne Bedingungen oder ohne Kosten ist. Ja, allein schon das Ja zu Jesus sagen bedeutet, ich breche ein Stück weit mit meinem alten Leben. Ich fange etwas Neues an. Das ist vielleicht so der kleinste Nenner, auf das man das erstmal bringen kann. Aber was Jesus sonst noch von seinen Jüngern fordert oder was er ihnen sagt, was so die Nachfolge alles mit sich bringt, darum soll es dann heute gehen. Als Jesus den Jüngern gegen Ende seiner Missionszeit, sag ich mal, anfängt, die Wahrheit über sein Ende zu erzählen, dass er am Kreuz sterben wird, da haben sie, reagieren sie mit ziemlichem Unverständnis. Sie verstehen das nicht. Ich frage mich, wie es ihnen gegangen ist, als sie dann gehört haben, was er ihnen kurz darauf dann sagte. Wir lesen das in Lukas 9 und beziehungsweise später nochmal, in Lukas 14, und da geht es um die Kosten der Nachfolge. Ich werde das jetzt nur ausschnittsweise vorlesen, aber wer das nachlesen möchte, findet das unter diesen Stellen. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. Das war aus Lukas 9. Und dann in Lukas 14. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu auch sein eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, ihr könnt es euch denken, der kann nicht mein Jünger sein. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich machen solche Worte extrem unruhig. Es gibt so eine Reihe von Worten von Jesus, dazu zählt das. Dazu zählen auch die Seligpreisungen, die kann ich nicht mit einem ruhigen Gewissen lesen. Das macht mich ziemlich kribbelig. Ich kann mir gut vorstellen, den Jüngern damals ging es nicht viel anders. Und als ich das neulich dann in der Vorbereitung wieder gelesen habe, habe ich mich gefragt, warum macht Jesus das eigentlich? Hat er Spaß daran, den Leuten schlechtes Gewissen zu bereiten, seinen Jüngern, dass sie unruhig werden, dass sie ihn vielleicht auch gar nicht verstehen? Was will er damit eigentlich bewirken, indem er solch krasse Worte wählt? Also muss man ja ganz deutlich sagen. Und da habe ich mir als erstes mal vorgenommen, egal was Jesus gemeint hat und egal was Jesus damit bewirken wollte, ja, Jesus hat in meinem Leben die Autorität und im Leben aller seiner Jünger so zu sprechen. Er darf das. Jesus darf mich mit seinen Worten verletzen. Er darf mich unruhig machen. Jesus darf mir ein schlechtes Gewissen bereiten. Er darf das. Es darf nicht jeder Mensch, aber Jesus darf das, denn wenn ich es bei ihm noch nicht mal zulasse, bei wem denn dann überhaupt? Zumal ich auch weiß, dass er für mich gestorben ist. Er hat mich gerettet. Ich gehöre ihm. Wenn ich ihm das nicht erlaube, dann bleibt keiner mehr übrig, der so mit mir reden darf. Aber, und das ist das Nächste, natürlich müssen wir auch immer schauen, wie passt das in den Gesamtkontext seines Lebens? Ja, was sagt Jesus an einer anderen Stelle? Wie ist Jesus als Person, als Charakter? Da mag es vielleicht das ein oder andere geben, was uns jetzt spontan einfällt, wo wir denken, Moment, das widerspricht doch dem, was er da gerade gesagt hat. Das stimmt doch gar nicht. Na, also der Jesus, der seinen Jüngern hier ziemlich reinen Wein einschenkt und sie ermahnt, das ist auch der, der extrem barmherzig ist und wirklich den allerverachtetsten Menschen seine Liebe geschenkt hat und seine Aufmerksamkeit. Und seine einerseits klare und kompromisslose Botschaft steht eben nicht im Widerspruch zu seinem barmherzigen und liebevollen Lebensstil, den er gepflegt hat. Also da müssen wir auch eine gewisse Balance suchen. Und das Dritte, und das mag vielleicht für den einen oder anderen jetzt am komischsten klingen, ist, Jesus war ein Redner. Und wie alle Redner benutzt er rhetorische Mittel. Das haben die Redner damals gemacht, das machen die Redner heute. Denn ein Redner versucht, für einen Redner sind Worte erstmal nur ein Mittel zum Zweck. Er möchte mit seinen Worten etwas erreichen, er möchte eine Reaktion provozieren. Und nicht nur durch Worte, auch Mimik, Gestik, durch seine Lautstärke von der Stimme, auch den Ort, wo er predigt, all das ist für einen Redner wichtig, um etwas in seinen Zuhörern bewirken zu wollen. Und insofern dürfen wir auch das mit in Betracht ziehen, dass Jesus da Mittel benutzt, die, ich sag mal, wie in dem Fall, zur Übertreibung neigen. Das heißt nicht, dass Jesus ein Lügner ist, nein. Aber es geht weniger um Wort für Wort, sondern es geht um das, was er möchte, damit sagen möchte, was er bewirken möchte bei uns. Und das muss man manchmal vielleicht auch ein Stück weit auseinanderhalten. Aber schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Ich sage es gleich, ich werde jetzt nicht auf alle Punkte eingehen, aber auf die drei, die mir am wesentlichsten waren. Oder sind es vier? Ich weiß es gar nicht mehr. Ihr werdet es merken. Also, wer nicht alles aufgibt, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Ja, bei den Jüngern von Jesus, da sehen wir, die haben wirklich, zumindest für eine Zeit lang, alles aufgegeben, was sie hatten. In Lukas 5 lesen wir, dass sie mit Jesus nochmal auf den See gefahren sind und einen wirklich wundersamen Fischfang am helllichten Tag hatten. Und es war vielleicht der größte Fang ihres Lebens. Und es heißt dann ganz lapidar, als sie mit den Booten zurück an Land kamen, haben sie alles stehen und liegen gelassen und sind Jesus nachgefolgt. Ich finde das bewundernswert. Na, da hätten sie wirklich eine ganze Stange an Geld für sich und ihre Familien verdienen können und sie lassen die Fische den anderen Fischern und lassen das für Jesus alles liegen. Aber nicht nur das, sie haben nicht nur ihren Job und ihre Ausbildung an den Nagel gehängt, sondern, und das darf man nicht unterschätzen, in der Nachfolge von Jesus haben sie so ihre tägliche Routine vollkommen aus der Hand gegeben. So den gewohnten Rhythmus, aufstehen, Kaffee, Brötchen, um 9 zur Arbeit oder keine Ahnung, bei Fischern wird das etwas anders gewesen sein, ja, die hatten einen anderen Rhythmus. Aber das haben sie alles aufgegeben, all das, was sie selbst so vielleicht ein Leben lang unter Kontrolle hatten, das haben sie nun völlig aus der Hand gegeben. Die gewohnten Mahlzeiten, das eigene Bett, jeder weiß, wie schön das ist, ins eigene Bett zurückzukehren. Ja, und sie haben das nun voll und ganz Jesus, ihrem Rabbi, anvertraut und haben ihn entscheiden lassen, wo er sie hinführt, was sie machen, bei wem sie schlafen, wo sie etwas zu essen kriegen, wenn das überhaupt denn immer täglich der Fall war. Wir sehen aber auch, dass Jesus da sehr unterschiedliche Anforderungen an die Jünger gestellt hat. Von seinen Jüngern, die ihm am Anfang nachgefolgt sind, hat er nirgendwo verlangt, dass sie den ganzen Besitz aufgeben. Sie mussten es nicht an die Armen verteilen, wie der reiche Jüngling zum Beispiel. Und wir sehen auch, dass er ein Stück weit Schritt für Schritt sie dahin führt, dass sie bereit sind, alles aufzugeben. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass einige von ihnen ja auch vorher schon mal berufen wurden und dann wieder zurück in den Beruf gegangen sind, bevor Jesus sie erneut berufen hat und ich sag mal, auch ein Stück weit auf eine neue Stufe geführt hat, Dinge abzugeben. Also wir sehen, es ist auch nicht so Schema F, dass es bei allen gleich ist, alles sofort abgeben zu müssen. Aber wichtig ist für uns, denke ich, die Bereitschaft einzuüben. In großen wie in kleinen Dingen des Lebens zu lernen und dahin zu kommen, zu sagen, Jesus, du bist alles, was mir wertvoll ist und alles andere ist weniger wertvoll. Jemand hat das mal auf die schöne Formel gebracht, alles minus Jesus ist eigentlich nichts. Aber nichts mit Jesus ist eigentlich alles. Und wenn wir da als Jünger hinkommen und uns da einüben, das als Ziel haben, dann haben wir wirklich schon viel erreicht. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wer nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder und so weiter und sogar sein eigenes Leben hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Ja gut, also die ersten Jünger, die haben tatsächlich Familie hinterlassen. Ja, die Jüngeren, die haben ihre Eltern verlassen, ihre Geschwister, Tante, Onkel, ich weiß nicht wen noch. Petrus sogar eine Ehefrau und eine Schwiegermutter, die bei ihm gewohnt hat. Aber dann direkt von Hassen zu sprechen, das ist ja nochmal was anderes, als seine Tanten und Verwandten und Elternhaus zu verlassen. Aber Eltern hassen? Das ist schon ein etwas seltsamer Ausdruck, den Jesus hier verwendet und der zumindest für uns heute auch erstmal ein bisschen schockierend klingt. Vor allem der Jesus, der hier von Hassen spricht, spricht er nicht an anderer Stelle davon, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen? Wie passt denn das jetzt zusammen? Familie hassen, Feinde lieben? Das klingt erstmal seltsam. Und das ist so einer der typischen Fälle, wo ich denke, dass Jesus auch ein Stück weit einfach übertreibt, um seinen Punkt ganz klar zu machen. Denn letzten Endes geht es darum, dass niemand und nichts in unserem Leben mehr Autorität haben sollte als Jesus. Und das war damals vielleicht noch etwas anders, als es heute ist oder vielleicht noch stärker so, aber Familie kann eine ganz schöne Autorität in deinem Leben sein. Eltern, die meinen, dass auch als Erwachsener sie immer noch in dein Leben reinreden müssen oder irgendwelche Verpflichtungen, die du das Gefühl hast, gegenüber jemandem zu haben, das kann die Jüngerschaft, das Christsein, die Nachfolge manchmal ganz schön kompliziert machen. Vor allem, wenn von uns aus die Prioritäten nicht klar sind. Und ich glaube, das ist es, worum es Jesus geht. Mach deine Prioritäten klar. Wenn ich dein Meister bin, dein Lehrer, dann kommen alle anderen erst danach. Ansonsten stehen sie automatisch an erster Stelle. Und das ist für uns heute vielleicht noch mehr eine Herausforderung. Damals war das gar nicht so unüblich. Diese Rabbi-Jünger-Beziehung war tatsächlich in der Zeit der Nachfolge der Jüngerschaft war wichtiger als die Eltern-Kind-Beziehung. Da gibt es Anweisungen an Jünger. Wenn dein Rabbi und dein Vater gleichzeitig hinfallen, dann hebst du bitte zuerst den Rabbi auf und dann deinen Vater. Das war Sitte. Und es war deswegen nicht so ungewöhnlich, was Jesus hier von seinen Jüngern damals verlangt. Eigentlich wäre das Gegenteil eine absolute Beleidigung gewesen. Ja, also wir haben später, kommen einige Jünger zu Jesus und der eine bittet Jesus darum, vorher noch seinen Vater zu begraben, der, das muss man dazu sagen, wohl gar nicht todkrank war, sondern einfach gepflegt werden musste. Und ein anderer sagt, Herr, erlaub mir zuvor, mich noch von meinem Zuhause zu verabschieden, von meinen Freunden und Bekannten. Und wir wissen, das ist dann auch keine eintägige Abschiedsfeier, das dauert eine Woche. Ne? Und da macht Jesus diesen beiden ganz klar, setze Prioritäten. Ja? Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, sagt er dem einen. Ja, was heißt das? Die Pflüge damals, da musste der Bauer sich auf die eine Seite mit seinem ganzen Gewicht legen und in der anderen Hand hat er die Zügel für den Ochsen gehalten. Wenn er sich dann zurückschaut, dann kann er hier auf diese Seite kein Gewicht ausüben und das heißt, er kann gar keine Furche ziehen in seinem Acker. Und das ist das, was Jesus meint. Du musst klare Prioritäten setzen. Ups. Ja, man kann entweder nur den Acker pflügen, Jesus nachfolgen oder sich mit der gleichen Intensität um was anderes kümmern. Aber beides zusammen geht eben einfach nicht. Wer mir folgen will, der hasse bzw. verleugne sich selbst. Wie war das damals als Jünger? Ja, ich habe es eben schon gesagt. Jesus hat den Marschbefehl gegeben. Er hat entschieden, wo es heute an dem Tag hingeht, in welchem Dorf gepredigt wird, bei wem sie vielleicht tagsüber was zu essen bekommen haben, wobei sie da auch auf die Großzügigkeit der Leute angewiesen waren und bei wem sie vielleicht nachts irgendwo unterkommen konnten und ihre Matratzen auslegen konnten. Das hat Jesus bestimmt. Aber es war noch mehr. Die Jünger damals, sie mussten ihrem Rabbi dienen. Sie haben ihm so die tägliche Arbeit abgenommen. Wir sehen das, als Jesus sich mit der samaritischen Frau am Brunnen unterhält. Was machen die Jünger? Ja, sie machen den Einkauf im nächsten Dorf. Wir sehen das beim letzten Abendmahl, beim Passamahl. Die Vorbereitung machen die Jünger für Jesus. Er hat zwar alles arrangiert, zumindest den Raum, aber sie bereiten den Raum vor und das Essen vor. Das war die tägliche Aufgabe des Jüngers, ihren Rabbi zu unterstützen in seinen Aufgaben. Das hieß auch, dass sie ihn bei seinem Predigt- und Heilungsdienst unterstützt haben und ihn auch mal abgenommen haben. Und so hat Jesus seine Jünger ausgesendet und hat sich selbst mal ein paar Tage Ruhe gegönnt. Das war nicht immer angenehm. Man hat vielleicht auch nicht immer Lust dazu gehabt, aber das war die Aufgabe eines Jüngers. Eine besonders unangenehme Stelle müssen die 5 Brote und die 2 Fische gewesen sein. Da merken wir, dass den Jüngern das jetzt wirklich ein bisschen an die Substanz ging, mit diesem mickrigen Essen da zu den Tausenden von Leuten zu gehen und das zu verteilen. Du hast es eben so schön gesagt, Salomon, mit dem freiwillig. Ja, das ist das Ziel, dass wir das alles immer freiwillig und ohne Meckern und Murrenmaßen machen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wir kommen manchmal auch an Grenzen, so wie die Jünger mit den 5 Broten und den 2 Fischen, wo es wirklich nur noch darum geht zu sagen, okay, wenn du es sagst, ich mache es, ich bin jetzt einfach mal treu, doof, gehorsam, aber mir geht das gerade total gegen den Strich. Das kannten die Jünger und wenn wir ganz ehrlich sind, das kennt auch jeder von uns. Aber sich zu hassen, sich selbst zu verleugnen, heißt auch noch ein Stück mehr. Denn was die Jünger gemacht haben, ist eigentlich nichts anderes. Sie haben für diese 3 Jahre ihre kompletten Träume, ihre Wünsche, ihre eigenen Lebensvorstellungen, ihre Ziele in den Papierkorb geschmissen. Sie haben sie nebenhin gestellt, zumindest für diese Zeit, und haben gesagt, okay, ab jetzt gibt Jesus vor, was in meinem Leben passiert. Er definiert meine Wünsche, meine Ziele, meine Träume neu. Und das ist auch die Aufgabe, die wir heute haben, die Bereitschaft, die es gilt, zu üben, dass Jesus das bestimmen darf. Ja, ich weiß noch, als wir vor 11 Jahren umgezogen sind von Bonn nach Krefeld und ja, ich höre jetzt keine Stimme von Gott und habe auch damals keine gehört, aber es war schon ein relativ eindeutiges Rufen, zumindest für meine Frau, aber ich habe damit gekämpft. Ich wusste zwar, ich fühle mich in Bonn jetzt nicht so wohl, da an dem Ort, wo ich bin, aber jetzt wirklich komplett die Zelte abzubrechen, in eine andere Stadt zu gehen, also wie Abraham hier mein Ur zu verlassen und irgendwo hinzuziehen, wo ich nicht wusste, was mich erwartet, das war schwierig. Ich habe da wirklich monatelang mit gekämpft, bis ich irgendwann wirklich weichgeklopft war und gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Ich hatte keine Vision, dass alles toll werden wird und dass alles gut werden wird, aber ich war einfach an dem Punkt, dass ich sagte, ich mache es jetzt. Ich gehe den Schritt, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie es wird. Und ich glaube, das verlangt Gott ab und an von uns, dass wir diesen Schritt machen und dazu bereit sind. Dinge, die uns vertraut sind, die wir kennen, die wir lieben, die wir vielleicht auch wollen, nach denen wir uns sehnen, dass wir sagen, okay, ich gebe es ab, ich lege es nebenhin und ich lasse dich entscheiden, was jetzt Neues kommt. Oder vielleicht sogar, was mit diesen Dingen passiert. Es kann auch mal ein begrabener Traum sein. Ein Kinderwunsch, der einfach nicht funktioniert, den man abgeben muss und sagen muss, okay, Herr, es klappt biologisch nicht, ich gebe es jetzt einfach ab und schaue, was du in meinem Leben machst, auch ohne Kinder, die ich vielleicht selbst zur Welt gebracht habe. Das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt unzählige, die man da aufzählen könnte und jeder hat da vielleicht auch ein eigenes Beispiel aus seinem eigenen Leben. Dass das Ganze uns nicht unbedingt ärmer macht, das erfährt man erst, wenn man es tatsächlich mal gemacht hat. Ja, wenn man losgelassen hat, wenn man die Entscheidung getroffen hat, okay, ich gebe das jetzt ab. Und deswegen kann man diesen Satz auch wirklich sagen, der Schlüssel zur Selbstverwirklichung ist Selbstverleugnung. Also Verleugnung im Sinne, das eigene Leben, die eigenen Wünsche und Ziele mal abgeben. Ja, mit Selbst ist jetzt aber vor allem nicht das gemeint, was ich mir selbst erwünsche und erhoffe, sondern dieses Selbst, von dem ich hier rede, ist das Selbst, das Gott für uns vorbereitet hat. Und was, davon gehen wir zumindest mal aus, da vertrauen wir ihm, ein besseres Selbst ist als das, was wir uns selbst vorstellen können. Ja, und das Letzte von den Worten, auf die ich heute schauen möchte. Und Jesus sagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Klar, Märtyrer sein. Ja, für Jesus sterben im Bekenntnis zu Jesus. Das ist das Erste, was uns hier einfällt. Aber trotzdem, das haben die Jünger damals nicht so verstanden. Oder vielleicht nicht so verstanden. Für sie war das Kreuz erstmal nur das grausamste und das erniedrigendste Bestrafungsinstrument, was es gab. Das haben die Römer für Menschen benutzt, die zum Tode verurteilt waren. Ja, wer sein Kreuz zur Kreuzigungsstätte trägt, dessen Tage bzw. Stunden, die waren gezählt. Am Kreuz gab es kein Happy End wie in einem Hollywood-Film. Am Kreuz gab es keine günstige letzte Fügung oder kein Deus ex machina, wie man es aus Tragödien kennt im antiken Griechenland. Das gab es noch nicht mal bei Jesus. Auch bei ihm gab es am Kreuz selbst kein Happy End. Also das Kreuz auf sich nehmen, ja, bereit zu sein, für Jesus zu sterben. Ich muss zugeben, als junger Christ hatte ich damit ein Problem. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie soll das sein? Ja, bist du dann wirklich dazu bereit? Bin jetzt auch eher ein ängstlicher Typ und dachte mir, das kann ich mir nicht vorstellen, wie das dann sein wird. Heute weiß ich, ja, man kann sich das auch nicht vorstellen. Ja, selbst wenn mir heute jemand von euch sagen würde, jawohl, ich bin dazu bereit, ich folge Jesus in den Tod. Ich würde es dir nicht sagen, aber ich würde mir denken, ja, okay, warten wir mal ab. Nicht, weil ich es dir nicht zutraue, sondern weil ich weiß, dass in dem Moment das eine ganz andere Entscheidung ist als jetzt, so hier in einer Nichtverfolgungssituation. Ja. In dem Moment gehen ganz andere Gedanken durch den Kopf. Also ich kann die Entscheidung heute nicht treffen, was dann sein wird, aber ich kann es üben. Ich kann es in meinem alltäglichen Leben üben, bereit zu sein, wenn es darauf ankommt, zu sagen, jawohl, mein persönliches Leben ist mir jetzt scheißegal, ich sterbe für Jesus. Darin kann ich mich üben und darum geht's. Und deswegen sagt Jesus auch, dass man sein Kreuz täglich auf sich nehmen soll. Das ist komisch, weil als Märtyrer kann man nur einmal sterben, sag ich. Also wie soll man das täglich machen? Ja, hier geht es auch wieder um die eigenen Wünsche, Ziele, Vorstellungen, denn denen kann man tatsächlich täglich sterben. Ja, meine Bedürfnisse, alles, was mich so als Mensch ausmacht, was ich mir für mein Leben erträumt habe, was ich haben möchte, das steht manchmal im Widerspruch zu dem, was Gott will. Und da ist die Frage, Orientiere ich mich jetzt an meinen Wünschen und Träumen und Bedürfnissen oder an dem, was Gott gerade von mir fordert? Und wenn ich das Letzte tue, dann bin ich meinen eigenen Bedürfnissen gestorben. Wir machen das in der Taufe sinnbildlich, indem wir die Menschen untertaufen und sagen, jetzt stirbst du und wenn du aus dem Wasser rauskommst, bist du auferstanden. Wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich müssen wir das täglich machen. Eigentlich müssen wir täglich neu getauft werden. Eigentlich müssen wir täglich den alten Menschen die eigenen Wünsche und Bedürfnisse ertränken und mit den Wünschen und Bedürfnissen, die Gott, oder so mit der Art und Weise, wie Gott unsere Bedürfnisse befriedigen will und was er für unser Leben vorhat, das müssen wir täglich neu annehmen, weil da kann täglich auch was Neues kommen. Jesus spricht auch davon, dass jeder sein eigenes Kreuz trägt. Es ist nicht bei jedem das Gleiche. Jeder hat eine eigene Last. Ist ja auch klar, jeder hat eigene Träume und Ziele. Die sind bei keinem von uns hier gleich. Manche decken sich vielleicht und andere sind komplett verschieden. Und natürlich ist es schön, wenn wir jemandem beistehen können und ihn trösten können und sagen können, das habe ich auch erlebt und mir hat das damals geholfen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass die Situation des anderen die gleiche ist wie meine. Und dass das, was mich getröstet hat und was mir hilft, dem anderen jetzt genauso hilft. Denn jeder hat sein eigenes Päckchen und auch mit jedem hat Jesus seinen eigenen Weg. Und insofern ist es gut, wenn wir uns einander ermutigen, aber wir sollten nicht erwarten, dass es im Leben der anderen genauso funktioniert wie bei uns. So ist es eben nicht. Sein Kreuz zu tragen ist für mich letzten Endes keine Bestrafung, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal so klingt, sondern es ist eigentlich der Weg und das Mittel, mit dem Gott versucht, uns Jesus ähnlicher zu machen. Und ist nicht das, was Nachfolge, Jüngerschaft eigentlich ausmacht, was das eigentliche Ziel ist? Jesus muss sich bewusst gewesen sein, dass das, was er sagt, eine ziemliche Herausforderung ist für seine Jünger. Und er sagt ihnen, beziehungsweise den anderen Menschen, die zuhören, ganz ehrlich, denkt drüber nach. In Lukas 14 heißt es, denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten? Ob er genug hat, um es zu Ende zu führen. Damit nicht, wenn er den Grund vom Turm gelegt hat und er kann es nicht zu Ende bringen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu lachen und sagen, schau mal, der hat angefangen zu bauen und er kann es nicht zu Ende bringen. Oder welcher König zieht aus, um mit einem anderen König Krieg zu führen und setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt sich mit seinen Generälen, ob er mit 10.000 dem anderen begegnen kann, der mit 20.000 kommt. Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft aus, solange er kann, und bittet um Frieden. Was will Jesus eigentlich? Will er jetzt Leute von der Nachfolge abhalten? Ja, will er denen, die Zweifel haben, sagen, ja, dann lass es besser? Ist es wirklich so eine schlechte Idee, Jesus nachzufolgen? Ist das wirklich so schwierig? Kann das sein, dass Jesus sagt, mach's dann nicht? Klingt ein bisschen komisch, aber ich vertraue Jesus und ich vertraue ihm vor allem darauf, dass er uns Menschen besser kennt als wir uns selbst. Ich glaube nicht, dass er kein Interesse daran hat, dass ihm nicht möglichst viele Menschen nachfolgen. Er ist für alle am Kreuz gestorben. Warum soll er kein Interesse daran haben, dass alle diese Chance ergreifen und ihm nachfolgen? Ich glaube auch nicht, dass er seinen Jüngern noch mehr Zweifel einsäen wollte, als sie vielleicht eh schon hatten. Denn wenn er ihnen nicht zugetraut hätte, ihm bis zum Ende nachzufolgen, dann hätte er sie gar nicht berufen. Aber ich glaube, Jesus weiß, dass nicht jeder Mensch direkt bereit ist, diesen Schritt zu machen. Dass manche vielleicht auch einfach etwas mehr Zeit brauchen. Ich glaube auch, dass Jesus ganz realistisch weiß, dass es Menschen gibt, die dazu nicht bereit sind. Es wird ihn mit Sicherheit traurig machen, so wie das uns traurig macht. Aber was Jesus auch weiß, er weiß, dass wir als Menschen gern einfache Wege wählen. Wir versuchen gerne, einen Weg zu nehmen, der etwas bequemer ist. Ein Weg, der etwas sicherer ist, bei dem es nicht direkt um Leben und Tod geht. Ein Weg, bei dem ich vielleicht nicht ganz so viel aufgeben muss. Das ist unsere Tendenz. Ich hoffe, wir können das alle ganz ehrlich bejahen, dass das unsere Tendenz ist von jedem von uns. Aber Jesus weiß eben auch, dass alle diese Wege nur in die Irre führen und dass es eben nur einen Weg gibt, der zum Ziel führt. Und das sagt er im Johannesevangelium. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich oder durch den Weg, auf dem Weg, den ich vorangegangen bin. Wenn du zum Vater willst, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben willst, dann gibt es nur diesen einen Weg. Einen anderen Weg, eine Abkürzung, einen Schleichpfad gibt es nicht. Also nochmal, wenn wir jetzt nochmal, ich möchte nochmal den Text vom Anfang in einer etwas anderen Übersetzung vorlesen, die es vielleicht etwas deutlicher macht, was ich glaube, was Jesus seinen Jüngern eigentlich mitteilen will. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Da heißt es, wenn jemand zu mir kommen will, muss ich ihm wichtiger sein als sein eigener Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister und selbst sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz erträgt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Darum kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht Abschied nimmt von allem, was er hat. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Und wer sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Ich glaube, dass es Jesus letzten Endes um Bereitschaft geht. Er möchte Jünger, die bereit sind. Bereit sind, Jesus in ihrem Leben über alles andere zu setzen, über jede andere Person. Die bereit sind, alles aufzugeben, was ihnen selbst wertvoll ist. Die bereit sind, ihm nachzulaufen, selbst wenn es vielleicht eines Tages mal das eigene Leben kosten sollte. Oder eben auch nur unterwegs eigene Träume, eigene Wünsche. Aber jetzt mal ganz ehrlich, haben das die Jünger damals umgesetzt? War denen das sofort klar? Wir wissen aus den Evangelien, dass das überhaupt nicht der Fall war. Dass sie zwar natürlich viel verlassen haben am Anfang, aber zwischendurch auch ganz schön damit zu kämpfen hatten. Und wir haben ja auch Beispiele gesehen, dass es Jüngern war, dass es Jünger gab, denen das nicht möglich war. Ich glaube, man merkt schon, dass Jesus seinen eigenen Jüngern einen Wachstumsprozess, auch Fehler, Lernprozesse zugestanden hat. Und wenn er das damals gemacht hat, warum soll er das heute eigentlich nicht tun? Ja, diese Bereitschaft, sie hat ein absolutes Ziel. Aber diese Bereitschaft ist etwas, was ich täglich lernen kann. Und es geht darum, dass wenn ich dann an den Punkt komme, dass Jesus von mir etwas fordert, dass ich dann bereit bin. Und das kann ich vorher üben. Das kann ich nicht heute entscheiden. Ich kann es nur täglich üben, um dann in dem Moment bereit zu sein. Ich finde, eine gute Definition von Jüngerschaft, von Christsein, wenn ihr so wollt, ist: Ein Jünger ist jemand, der in Glauben und Gehorsam auf den Ruf von Jesus Christus zur Nachfolge antwortet. Das Jüngersein oder die Nachfolge ist ein lebenslanger Prozess, bei dem man sein eigenes Leben aufgibt, damit Jesus selbst in einem lebendig werden kann. Natürlich, die meisten Menschen wünschen sich eher ein einfaches und unkompliziertes Leben. Ich sag mal, es ist wohl das, was in den Evangelien als der breite Weg bezeichnet wird. Und vielen Nichtchristen vor allem, aber auch Christen fällt es schwer, die Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten im Leben anzunehmen. Aber Nachfolge Jesu bedeutet, das Leben mit all seinen Problemen und Nöten anzunehmen. Das ist der schmale Weg. Und nicht nur diesen Weg anzunehmen, sondern auch darin zu bestehen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich mich mit Matthias Dirks vor einigen Monaten unterhalten habe, der Tod von seiner Frau, der war noch relativ frisch, da hat mich beeindruckt, dass er sagte, dass er an diesen Punkt kommen musste, seine Frau loszulassen. Und als es dann soweit war, war er dazu bereit. Und ich glaube, das ist genau die Bereitschaft, von der Jesus spricht. Man kann sich das vorher nicht vorstellen, ja, den eigenen Partner aufzugeben und loszulassen. Und doch, wenn dann der Moment gekommen ist, ist es gut und wichtig und richtig, wenn wir dann Ja sagen können, Jesus, nimm meinen Partner oder nimm mich oder was auch immer. Es geht darum, diesen Weg nicht nur anzunehmen, sondern auch darin zu bestehen. Die Offenbarung spricht, zu überwinden, diese Probleme zu überwinden. Jetzt gibt es nicht nur Kosten, es gibt auch Segen. Ich werde da beim nächsten Mal in meiner nächsten Predigt, in ich glaube auch knapp 6 Wochen, werde ich da etwas näher drauf eingehen, heute nicht mehr. Aber der Segen, den Jesus verspricht, ist letzten Endes nichts weniger als das Leben in seiner ganzen Fülle. Das erhalten wir jetzt im Anfangsstadium, so als kleines Pflänzchen. Und wenn er dann eines Tages mal zurückkommt und die ganze Welt erneuern wird, dann werden wir dieses neue Leben in seiner ganzen Fülle erkennen und leben dürfen. Thomas von Kempen, hier aus unserer Nachbarstadt, ein alter und bekannter Mönch, der hat in seinem Buch von der Nachfolge Christi geschrieben: Niemand ist fähig, Himmlisches zu begreifen, der nicht zuvor fähig geworden ist, für Christus auch Widriges zu erleiden. Auch wenn wir uns das heute nicht vorstellen können und das niemandem von uns hier wünschen, lasst uns das einüben. Wenn es darauf ankommt, dann dafür bereit zu sein, mit der Hilfe von Jesus. Amen.